Herzlich willkommen zum Motionist Podcast. Mein Name ist Juliane Geringer und wir sprechen heute über eine innovative Idee für die Straße. Und zwar wirklich die Straße selbst. Die soll nämlich Strom erzeugen. Das sagt das Team von SolMove aus Berlin. Das Unternehmen baut intelligente Solarstraßen und die sollen in Zukunft sogar Elektroautos, die darauf fahren, mit Strom versorgen. Wie das funktioniert, erklärt uns mein Gast Donald Müller-Judex, der Geschäftsführer der SolMove GmbH.
Straßen werden üblicherweise aus Beton gebaut. Sie schlagen jetzt vor, dass es eben aus solchen Solarpanelen gebaut wird. Wie kann man sich so ein Panel vorstellen? Wer hat es erfunden, entwickelt? Wie sieht's aus?
Unser Konzept sieht vor, dass wir unsere Solarmodule auf vorhandene Straßen aufkleben. Das heißt, die Straße kann so bleiben, wie sie ist. Soll sie auch, weil sie bringt die Tragfähigkeit mit, die wir in unseren Modulen nicht haben. Das heißt nicht, dass ein Modul kaputt geht, wenn ein LKW drüber fährt, sondern unsere Module sind flexibel und fest gleichzeitig. Das hört sich ein bisschen widersprüchlich an, kann man sich aber dann erklären, wenn man das mal gesehen hat. Das sind also Bierdeckel, große Solarfliesen, nennen wir das, Gläser, ein Glas-Glas-Modul, ein kleines und ganz viele von diesen kleinen Glasmodulen aneinander gesetzt. Die sind also mechanisch und elektrisch flexibel miteinander verbunden. Flexibel deswegen, damit wir den natürlichen Krümmungen einer Straße auch folgen können, weil jede Straße einen Buckel hat oder eine Kurve. Das heißt, wir sind da. Wir können uns dem anpassen oder das Modul kann sich der Straße anpassen. Und so kann die Straße also aus Beton bleiben, beziehungsweise aus Asphalt. Und trotzdem kann sie eine neue Oberfläche bekommen mit unseren Modulen, die eben zwei Dinge, die sich eigentlich widersprechen, gleichzeitig machen, nämlich auf der einen Seite eine hohe Rutschfestigkeit bieten, was ja wichtig ist, auch bei Nässe, und auf der anderen Seite eine große Transmission ermöglichen. Das heißt, dass also das Sonnenlicht durch das Glas, durch die Oberfläche auf die Zelle geleitet wird, um dann eben da Strom zu erzeugen.
Bisher kennen wir das ja, dass Solarmodule auf Dächern angebracht sind. Welche Vorteile bietet es denn jetzt alles, wenn man sagt, man macht sie eben auf dem Boden, auf der Straße fest?
Also Solarmodule auf Dächern ist natürlich so die erste und die naheliegendste Lösung, weil man diese Module eben auch zur Sonne gut ausrichten kann. Es hat sich allerdings gezeigt, nicht nur auf meiner Tour durch das Allgäu, sondern auch sonst in vielen Orten der Welt, dass Dächer nicht immer zur Verfügung stehen oder nicht mehr zur Verfügung stehen, dass es aber gleichzeitig große Flächen gibt, auch Flächenbesitzer gibt, die gerne die Flächen nutzen wollen und eben keine Dächer haben. Denkt man zum Beispiel an eine Kommune, die hat natürlich eine Turnhalle und ein Rathaus und einen Kindergarten. Da sind schon Solarzellen drauf, aber die Kommunen haben das große Ziel, energieautonom zu werden, die lokale Energieversorgung zu stärken, das lokale Stadtwerk mit Eigenstrom zu versorgen. Und dann bieten sich natürlich diese gigantisch großen Flächen an, die die Straßen darstellen. Nicht so unbedingt auf Autobahnen, die wir immer so als erstes im Blick haben, sondern eher so klein, unauffällig in den Anwohnergebieten. Also die Gemeindestraßen sind statistisch betrachtet 50 mal größer vom Potenzial als große Überlandstraßen wie Autobahnen und Bundesstraßen.
Gleichzeitig ist wahrscheinlich die Belastung da auch nicht so hoch oder ist das kein wichtiges Argument? Also wie stabil sind Ihre Paneele?
Doch, das ist schon ein ganz wichtiges Argument. Also unsere Paneele sind so ausgelegt, dass auch ein BPW-bestückter LKW da gut drüber fahren kann, aber eben nicht 1000 Mal am Tag, sondern ab und zu mal. Das ist kein Problem. Das heißt, wir suchen schon die Flächen, die wenig Verkehr und viel Sonne haben.
Was genau schaffen diese Flächen? Wo kommt der Strom hin?
Also der Strom entsteht ja in der Solarzelle, wie auch bei anderen Solaranlagen und wird dann auch, wie wir das heute schon kennen, ganz normal in der Standardlösung ins Netz eingespeist, natürlich vorher konvertiert. Aus Gleichstrom entsteht also Wechselstrom. Wir machen auch noch einen Spannungswechsel von niedrigen Spannungen zu einer hohen Spannung. Und das ist der Standardfall, einspeisen ins Netz. Aber es geht natürlich auch, und das ist die bevorzugte Variante, dass der Strom, der da entsteht, den Anwohnern oder Anrainern der Straße zur Verfügung gestellt werden kann, also den Privathaushalten oder Gewerbebetrieben, die sich an der Straße befinden, weil dann ein besseres Geschäftsmodell entsteht durch Eigennutzung des Stromes. Aber grundsätzlich ist der Strom natürlich neutral, der kann überall hin, da wo er gebraucht wird.
Wie sieht's aus mit den Genehmigungen, den offiziellen? Man kann ja nicht irgendwie einfach hingehen und was auf die Straße kleben. Wie sind Sie da vorgegangen?
Also das geht in Deutschland nicht, in anderen Ländern geht das schon. Natürlich braucht man eine Genehmigung, aber das ist immer so, wenn man was Neues anfängt, dann gibt's erstmal keine Vorschrift dafür oder nur selten. Das ist bei uns auch so. Das heißt, wir müssen den Weg durch den Dschungel der Bestimmungen erst finden. finden, um dann irgendwie zu einer Zulassung zu kommen. Das kriegt man natürlich nicht alleine hin, sondern da brauchen wir die Unterstützung der BASTI zum Beispiel oder anderer Zertifizierungsinstitutionen. Das streben wir an, aber erst dann, wenn wir das Produkt so weit entwickelt haben, dass wir sagen, jetzt ist es reif, jetzt kann es all das, was es auf Dauer können soll.
Sind Sie da auf offene Ohren gestoßen, also bei den Kommunen, die ja wahrscheinlich die Hauptansprechpartner sind?
Ja, also am Anfang waren es offene Münder, dann offene Ohren. Mittlerweile auch eine große Bereitschaft, daran mitzuwirken, weil die Menschen erkannt haben, dass das nicht nur eine fixe Idee ist, sondern eine reale Chance, erheblich was zur Energiewende beizutragen, weil wir gigantisch große Flächen haben insgesamt, die wir zur Stromerzeugung nutzen können, ohne eben natürliche Flächen zu verbrauchen. Und wenn wir ein bisschen an unsere Kinder und Enkel denken, müssen wir sagen, diese hundertprozentige Energieversorgung aus regenerativen Quellen ist ein gutes, wichtiges und wertvolles Ziel. Und das können wir eben mit Solarstraßen realisieren, ohne aus Wiesen Blechwüsten zu machen oder Glaswüsten zu machen. Ja, und deswegen finde ich es toll, wenn wir die Straßen dafür nutzen können.
Wenn ich jetzt einen kleinen Privatweg habe, sagen wir mal eine Zufahrt zu einer Garage, kann ich bei Ihnen anrufen und sagen, ich möchte so eine Paneele bestellen? Also kann man die als privater Nutzer auch schon kaufen? Oder wo produzieren Sie? Wie sind so Ihre nächsten Ziele?
Wir haben jetzt die ersten Module hergestellt. Wir haben sie jetzt in der Testversion. Wir machen weitere Testanlagen dieses Jahr weltweit. Und dann werden wir wahrscheinlich 2020 auch ein Produkt haben, was man über den Handel beziehen kann. Und dann wird das auch über die Internetseite bzw. Online-Shops und autorisierte Händler vertrieben werden. Dann wird es soweit sein, dass auch ein Privatanwender gucken, kaufen und kleben kann und dann eben seine Garageneinfahrt so umbauen kann, dass er nicht nur Strom erzeugt, sondern dass er im Winter auch die Einfahrt abtauen kann und sich das Schneeschippen spart und dafür dann eine halbe Stunde länger im Bett liegen bleiben kann.
Genau, das habe ich auch gelesen. Sie haben schon weitere Ideen, wie man die Panels einsetzen könnte. Das wäre genau diese Anwendung, oder? Also sie sind warm und würden den Schnee schmelzen lassen?
Ja, wir können mit einer speziellen Schaltung die Module auch erwärmen, damit Schnee und Eis abtauen, was natürlich jetzt bezogen auf eine Gemeinde, zum Beispiel den Radweg in Köln, bedeutet, dass man sich an der Stelle den Winterdienst sparen kann, der ja auch sehr, sehr teuer ist. Summa summarum ist der elektrische Winterdienst deutlich günstiger als der mechanische und eben so, dass man keinen Zeitverlust hat. Also stellen Sie sich vor, in der Gemeinde sind drei Traktoren, die morgens um 5 Uhr losfahren, die machen natürlich zuerst den Weg vom Krankenhaus, dann den vom Bürgermeister und dann alle anderen. Aber die anderen müssen eben warten und das ist bei einer Solarstraße nicht der Fall. Man kann dann, wenn der Schnee fällt oder pünktlich zum Berufsverkehr, kann man die Dinge abtauen, sodass es keinen Zeitverzug gibt und eben Kosten gespart werden. Das ist ein großer Vorteil.
Welche Vorteile gibt es noch?
Also die Doppelnutzung vorhandener Flächen, hatte ich schon gesagt, ist ein großer Vorteil. Dann natürlich regenerative Stromerzeugung ohne Flächenverbrauch. Heizung ist ein Vorteil, Licht ist ein Vorteil, weil man Straßen sichtbar machen kann. Wir arbeiten auch daran, Verkehrszeichen in der Fahrbahn einblenden zu können, was dazu führen würde, dass wir eben keine herausstehenden, also in die Landschaft ragenden Aufbauten mehr bräuchten, dass man diese Verkehrsführung dynamisch machen könnte. Das heißt also dem Verkehr, der Verkehrssituation angepasst. Man könnte auch sich vorstellen, das ist eine nächste Option, dass wir Sensorik einbauen in diese Module, um zum Beispiel das Gewicht von LKWs zu messen. Und vielleicht LKWs dann davor zu warnen, wenn sie überladen sind, auf eine Brücke zu fahren oder ähnliches. Also da können eine ganze Menge Anwendungen noch kommen. Was wir bieten ist, dass wir dort eine Oberfläche haben, die einen Bauraum zur Verfügung stellt, die einen Strom zur Verfügung stellen kann, eine Datenanbindung. Und daher lassen sich eine ganze Menge weitere Applikationen noch überlegen, die wir heute noch so gar nicht sehen.
Die erste Teststrecke gibt's. Das ist ein Radweg in der Nähe von Köln. Mitte November 2018 eröffnet, ist der erste Solarradweg Deutschlands. Er ist nur 90 Meter, also lang, also eine relativ kurze Distanz, aber eben eine Teststrecke. Wie sieht die genau aus? Wie funktioniert sie? Was soll dieser Test zeigen?
Also da muss ich ja zunächst mal protestieren. 90 Meter sagen Sie, ist natürlich nur, weil Sie LKW-Dimensionen kennen, da geht es immer um mehrere zigtausend, vielleicht sogar hunderttausende von Kilometern. Für uns war das natürlich eine große Strecke, ja, so ähnlich wie für Neil Armstrong, der erste Schritt auf den Mond, auch zwar physikalisch betrachtet ein kleiner, aber sonst ein großer Schritt war. Das sage ich deswegen so ein bisschen pathetisch, weil es wirklich für uns ein ganz, ganz großer Punkt war, nach 4 Jahren Produktentwicklung und Zeit, das erstmalig zeigen zu können. Und das ist ja auch die erste Anlage von ganz, ganz vielen, die wir uns wünschen, weil wir in Deutschland Deutschland 1,2 Milliarden Quadratmeter potenziell zur Verfügung hätten. Von daher war es der erste Schritt, aber der wichtigste und damit ein großer Schritt.
Wird der wissenschaftlich begleitet oder gucken Sie da drauf? Also was genau testen Sie?
Also wir gucken da drauf natürlich. Es wird auch wissenschaftlich begleitet. Wir haben ja Partner in der Produktentwicklung auch schon gehabt, mit denen wir weiter zusammenbleiben. Das Fraunhofer ISI zum Beispiel aus Freiburg ist eines von denen, oder die RWTH in Aachen, das Institut für Straßenwesen, haben dort wesentlich mitgedacht und mitgemacht. Und das sind auch die, die jetzt weiterhin natürlich an den Untersuchungen und Auswertungen Interesse haben und da auch weiter dranbleiben. Und von daher sind wir nicht ganz alleine, sondern haben die Wissenschaft und auch die Anwender ganz gut mit im Boot.
Sie sagten vorhin, es gibt internationale Projekte. Gibt es Länder, die besonders prädestiniert sind? Sag ich mal, ist es in Deutschland sonnig genug, um dieses Konzept umzusetzen?
Jein. Also Deutschland ist so aus unserer Sicht, was die Sonneneinstrahlung betrifft, nicht ganz so optimal. Besser ist natürlich der Süden, Italien, Spanien oder alle, die in diesen Höhen und Breitengraden gelegen sind. Ganz toll geht es in Kalifornien oder südlicher noch Dubai oder auch ganz weit im asiatischen Raum. Auch da gibt es sehr, sehr viele Länder, für die das sehr viel Sinn macht, die viel Sonne haben, die viel Fläche haben, die auch viel Strom brauchen und auch ein hohes Engagement. Südkorea zum Beispiel ist so ein Land, was sehr klein ist eigentlich, sehr dicht besiedelt, sehr viele Berge hat, von daher keine großen Flächen hat für Solarparks oder ähnliches. Auch für die ist die Solarstraße als Alternative durchaus sehr interessant. Und so sehen wir das halt auch, dass wir zwar in Deutschland anfangen, aber eben die ganze Welt auch im Blick haben.
Sie sagen ja auch, ein Ziel ist, dass der Strom, der über die Module gewonnen wird, nicht nur ins Netz eingespeist wird, sondern auf direktem Weg sozusagen direkt induktiv, also kabellos an elektrisch angetriebene Autos weitergeben werden kann. Also die Autos, die auf den Straßen fahren. Das klingt logisch, das klingt gut. Aber dafür bräuchte es natürlich erstmal sehr viel Infrastruktur, genug Straßen und genug E-Autos. Was denken Sie so? Was ist Ihr Plan? Wann könnte das Realität werden?
Ja, das ist natürlich ein ziemlich großer Wurf, den ich vielleicht selber gar nicht mehr erleben werde. Aber wenn man nicht anfängt, dann kann man auch nicht weit kommen. Deswegen fangen wir einfach mal an. Unsere Idee und Vision ist, dass wir den Strom, der in der Straße entsteht, an die Autos übertragen, die auch auf dieser Straße sind, im ersten Schritt während des Parkens. Das geht technisch gesehen heute schon via Induktionsplatte und in der weiteren Zukunft dann irgendwann auch mal dynamisch, das heißt während des Fahrens. Und auch das geht in einem Prozess nach und nach. Wenn man sich zum Beispiel Taxen vorstellt, Taxifahrer haben sehr großes Interesse, elektrische Autos zu fahren, weil die günstiger sind, weil die sauber sind, weil die im Stadtbereich angenehmer sind, nicht laut, sind schnell und so weiter. Und die haben viel Zeit, die sie eigentlich nutzen könnten, um das Auto aufzuladen, während sie warten, zum Beispiel am Flughafen oder am Bahnhof. Und dort stellen wir uns vor, dass dort Platten liegen, die es auch schon gibt, mit denen man die Autos jetzt aufladen könnte, während sie stehen. Und der nächste Schritt ist natürlich, dass die Taxen sich dann nach und nach fortbewegen, also im Schritttempo oder noch langsamer, sodass eine dynamische Ladung dann weiter entsteht. Und denkbar ist es eben auch, dass dann immer höhere Geschwindigkeiten erreicht werden, sodass eines Tages jedes Auto auf bestimmten Strecken laden kann. Was den großen Vorteil hätte, dass es kein Reichweitenproblem mehr gäbe und dass die Autos mit weniger Batterien auskommen könnten. Und man muss gar nicht dafür die ganze Republik pflastern bzw. mit Induktionslinien versorgen, sondern es würde relativ wenig nötig sein, um diese Reichweite entscheidend zu erhöhen. In Bezug auf LKWs gibt es ja auch schon ganz vielen Jahren das groß beschrieben, den Schwerlastverkehr zu elektrifizieren, was man jetzt mit Oberleitungen versucht. Aus meiner Sicht die falsche Wahl, weil diese Oberleitungen natürlich alle anderen Verkehrsteilnehmer diskriminieren. Das heißt also nur Fahrzeuge versorgen können, die da ganz speziell für ausgerüstet sind. Unser Vorschlag wäre, und den werden wir vielleicht auch nochmal formulieren, dass man die mittlere oder linke Spur für Induktion hernimmt und dann ungefähr 10% der Überlandstrecken damit ausrüstet, sodass ein Pkw, auch ein Lkw, der eine gewisse Grundladung hat, immer wieder nachtanken kann. Das muss also nicht kontinuierlich laufen, sondern es erreichen bestimmte Prozentzahlen der Strecke aus. Und wenn man das hätte, dann könnte man eben sowohl Pkws als auch Lkws auf dieser Spur beladen.
Wenn Sie nochmal zurückschauen zu dem Punkt, wo Sie sagten, Sie hatten eben diesen ersten Einfall, diese erste Idee zu diesem Konzept. Im Vergleich dazu, wo stehen Sie heute und was haben Sie noch vor sich?
In diesem Radweg ist echt eine ganze Menge passiert. Am Anfang war es wirklich nur eine Idee und jetzt liegt da eine Fläche, ein Kraftwerk, das 13 mm hoch ist, keinen Schornstein hat, keinen Kühlturm hat, keinen Hochspannungsmast braucht, sondern es ist ein Kraftwerk, was sich total in die Landschaft integriert, was quasi überhaupt nicht auffällt und trotzdem die anliegenden Häuser mit Strom versorgen kann. Das ist schon irgendwie klasse und auch für mich ein tolles Erlebnis, das zu sehen, weil es aus einem Gedanken heraus entstanden ist. Diese Entwicklung, die wünsche ich mir nochmal. Also noch weitere 5 Jahre und dann nochmal 5 Jahre, bis wir irgendwie eine Infrastruktur haben, die in der Lage ist, maßgeblich zur Gesundheit im wahrsten Sinne des Wortes beizutragen. Also die hilft, die Luft reinzuhalten, die hilft, die Elektromobilität nachhaltig zu machen, die hilft, die Mobilität insgesamt auch bezahlbar zu halten. Weil wenn wir anders weitermachen, dann wird es irgendwann ein Privileg sein, ein Auto zu haben und damit sich von A nach B bewegen zu können. Sondern es sollte so sein, dass das eigentlich für jeden möglich ist. Und das geht eben nur dann, wenn die Energie auch bezahlbar bleibt und keine Umweltschäden mehr anrichtet wie heute.
Vielen, vielen Dank, dass Sie uns erzählt haben von diesem sehr spannenden Konzept. Wir drücken ganz fest die Daumen und freuen uns auf die ersten Projekte, die wir befahren dürfen.
Gerne, Frau Kringer. Bis bald. Danke.